Herzlich willkommen im Manke Kompetenzzentrum zu einer neuen Podcast-Folge Ich bin da mal erfolgreich. Auch heute werden wir mit einem besonderen Gast über das Thema Erfolg sprechen. Wir werden diskutieren, wir werden durchdenken und wir werden genau nachfragen, was die Definition von Erfolg ausmacht. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ich bin da mal erfolgreich und ich freue mich heute sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, den wundervollen Dr. Carsten Stöcker. Carsten, ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und ich glaube, du hast die kürzeste Anreise von allen meinen Podcast-Gästen, weil du kommst auch aus Hilden. Herzlich willkommen.
Ja, danke Tanja. Ich bin stolz, in einer Show dabei zu sein und die Anreise war eigentlich nur 800 Meter.
Ja, guck, und deshalb, mega. Das ist ganz wundervoll, ganz wundervoll. Carsten, als wir beide uns kennengelernt haben und wir haben jetzt schon mehrere Treffen gehabt, da kann ich mich immer daran erinnern, dass du mich unfassbar fasziniert hast, wenn du mir versucht hast zu erklären, was dein im Moment aktuelles Thema beruflich ist. Und das matcht mich seit unserer ersten Begegnung. Und hast du Lust, unseren Zuhörern mal zu sagen, wer du bist und was du aktuell beruflich machst?
Ja, gerne. Ich bin Carsten Stöcker, bin Physiker. Und wer ich bin, hat sich eigentlich so mit 6 Jahren schon definiert, als ich meinen Onkel getroffen habe. Und der hat mir damals, als ich 6 Jahre alt war, erklärt, was er beruflich macht. Er hat mir erzählt, er ist Physiker. Und hat er mir als 6-Jähriger erklärt, was denn Physik ist. Den Begriff kannte ich ja vorher nicht. Und hat er gesagt, warum der Ball springt, der Strom fließt, warum sich Wellen bewegen. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, weil ich immer verstehen wollte, wie die Welt funktioniert. Und deswegen habe ich Physik studiert und bin dann als Physiker, das war jetzt ein bisschen schade, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Physik, bin dann aber leider in so eine sehr tiefe abgestiegen und habe mich dann mit ganz bestimmten metallischen Legierungen beschäftigt, wie die unter ganz besonderen Bedingungen erstarren. Und das haben damals auf der Welt 10 Leute gemacht.
Wow.
Ja, also da waren 2, 3 in Köln und vielleicht noch einer in Aachen, dann jemand in Ungarn, in Japan und in Boston in den USA. Und das fand ich schrecklich. Da gab es noch kein Internet in dem Sinne mit den ganzen Videoconference-Calls. Das war insofern schrecklich, in meinem Elfenbeinturm zu sitzen und diese hochspezifischen Sachen zu machen, ohne dass man mit anderen Menschen sich dazu austauschen konnte.
Das glaube ich.
Das war leider sehr, sehr schade. Ich denke mal, es gibt auch natürlich andere Dinge als Physiker, Großprojekte am CERN, bei DAISY und andere Dinge. Und das ist natürlich dann schon schöner, wenn man dann so mal im Team arbeitet oder Raumfahrtprojekte und so. Das ist natürlich dann eine andere Sache, im Team Dinge voranzubringen, Erfolge zu feiern, aber nur alleine, das war nichts. Dann hatte ich mich beworben damals bei ganz vielen Unternehmen, also bei eigentlich dem Who's Who der deutschen Unternehmen. Bin dann bei amerikanischen Unternehmen gelandet. Und warum? Weil ich habe meine Bewerbung dahin geschickt. Eine Woche später hatten sie sich gemeldet. Dann haben die direkt ein Interview gemacht, mich eingeladen, wieder eine Woche später und mir direkt einen Arbeitsvertrag angeboten. Es hat keine 3 Wochen gedauert.
Wow.
Von den deutschen Unternehmen habe ich 3, 4 Monate später einen Brief bekommen. Super Bewerbung. Wir haben die mal von A nach B geschickt. B wird sich melden. Und das natürlich dann, gut, dann bleibt man halt beim Amerikaner erstmal. Yeah.
Wie lange ist das her?
Das war 1999.
Das war ein ganz anderer Arbeitsmarkt, ne?
Das war ein anderer Arbeitsmarkt. Aber auch da ging es natürlich schon um Talente.
Absolut.
Und wenn natürlich die großen deutschen Konzerne Kampf um Talente verlieren, weil die Amerikaner schneller sind, und heute sind es zum Teil auch die Chinesen, also Huawei, Unternehmen wie Huawei, die holen sich auch die besten Talente, die sind schnell, haben attraktive, sagen wir, Karrieresachen. Das ist natürlich dann schwer im Bewerbermarkt aktuell. Das wissen wir alle.
Ja. Absolut. Also, was wir verstehen ist, du bist Physiker und du hast uns jetzt den ersten Einblick gegeben, wie so alles losgegangen ist. So, und dann hast du dich damals beworben. Die haben sich sehr schnell gemeldet und da bist du hingegangen?
Ja, da war ich dann so gut 12 Jahre in etwa. Also, das ist Accenture. Accenture hatte damals so 60.000 Mitarbeiter. Und die haben gemacht, hießen noch Anderson Consulting, Beratung, Systemintegration, Outsourcing. Und die sind natürlich, also die haben wirklich im Sinne von Unternehmenskultur, das ist fantastisch oder teilweise auch manche sagen dann böse, oh, das ist eine Art Sekte. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt haben die alle ihre neuen Mitarbeiter nach St. Charles eingeladen. Mhm. Das ist in der Nähe von Chicago. Mhm. Erstmal so 2-3 Wochen jetzt hier in der Nähe von Frankfurt. Wie funktioniert das Unternehmen? Was sind die Prinzipien? Wie arbeiten wir? Wie gehen wir miteinander um? Was ist unsere Kultur? Was ist Führung? Und dann die ganze Aktion nochmal in Amerika. Und das ist insofern ganz interessant, wenn du mit 65.000 anderen Mitarbeitern zusammenarbeitest, die alle denselben Background hatten. Mhm. Und das ist jetzt keine Gehirnwäsche, das war wirklich Führung, Prinzipien und diese Sachen. Dann kannst du, wenn du auf ein neues Projekt kommst, als ein Mitarbeiter mit 9 anderen, weil du bist zu 10 in dem Beispiel jetzt mal, du arbeitest vom ersten Tag an mit den anderen Kollegen, jetzt hast du schon jahrelang zusammengearbeitet hast.
Ja.
Und das war wirklich sehr interessant, das ist immer eine gute Unternehmenskultur. Viel über Führung ist natürlich dann auch in den Unternehmen wichtig. Und sind dann gewachsen, wo ich da war, auf mehrere 100.000 Mitarbeiter. Mhm. Also ein Riesenwachstumsding. Und ich denke mal, Accenture ist auch noch, sag mal, ein Marktführer in seiner Domäne. Dann bin ich damals da weg, weil da wollte ich dann, klar, Familie, da willst du nicht mehr reisen. Mhm. Ich bin als Berater nur durch die Gegend gereist. Und ja, bin dann zu RWE gegangen. Warum? Ich hatte einen super Chef. Das Thema war interessant, ich habe IT gemacht, Infrastruktur für Telekommunikationsnetze, Energiehandel. Ich sage mal, Energie ist für einen Physiker immer gut. Mhm. Der einzige Wermutstropfen ist durch RWE, Braunkohlekraftwerke. Mhm. Das war echt hart, ja.
Okay, das glaube ich sofort, so, ja.
Das Interessante ist, super Chef gehabt, kurz Zeit später wird er gekündigt, wird er rausgeschmissen.
Eieiei, und dann?
Da kam der Nächste, der wurde auch rausgeschmissen. Und dann kam ein Mini-Donald Trump.
Ah,
der war wirklich wie Donald Trump in klein.
Okay.
Der hat dann gesagt, guck mal, das steht doch hier, die Wahrheit umgedreht, Alternative Facts, hat alle verrückt gemacht. Ja. Und wenn man mit solchen Menschen einmal zusammengearbeitet hat, dann weiß man, wie Donald Trump funktioniert. Mm. Der macht es natürlich in viel größeren, der macht es in Weltmaßstab.
Ja.
Mein Mini-Donald Trump hat es innerhalb, sag mal, der IT der RWE damals gemacht.
Wie lange hast du das gemacht dann?
Das kann ich nicht mehr sagen, 2-3 Jahre. Ja. Das war für mich halt der Anlass, in einen anderen Bereich zu wechseln. Mhm. Peter Therium ist ja ein holländischer, sag mal, Top-Manager. Mhm. Der war damals CEO bei RWE gewesen und der hat 2 Sachen gemacht. Der hat viel in New Ways of Working investiert, also viel Unternehmenskultur, vom Kundenende zu Ende denken. Wie gehen wir damit um? Was machen wir mit Diversity? Kann das ein Vorteil sein? Dekarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung, das alles in den Konzern reingebracht. Das war das eine. Und es hat auch viele, es hat sehr, sehr viel, sag mal, positiven Einfluss gemacht auf das Unternehmen und auf das Zusammenarbeiten. Mhm. Das habe ich in dem Sinne noch nie vorher gesehen, wie es ein Unternehmen dann gedreht hat von der Kultur. Das fand ich super und hat dann was anderes gemacht. Der hat einen Innovationsbereich gegründet. Und gut, hat es bei ihm eigentlich nicht mehr Spaß gemacht. Jetzt mal in Anführungsstrichen Mini Donald Trump. Und dann bin ich in den Innovationsbereich gekommen, da konnte ich dann machen, was ich wollte. Das war für mich als Physiker mega, neue Technologien, technologiegetriebene neue Geschäftsmodelle, IoT, Machine Learning, moderne Kryptographie. Und da hatte ich dann wirklich Zeit, darüber nachzudenken, wie kann man Technologie nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu befähigen. Hab dann auch mit dem World Economic Forum viel zusammengearbeitet, weil Peter Therium war ein großer Fan vom World Economic Forum. Das war auch noch eine andere Zeit. Ich meine, wenn man jetzt hinguckt, Davos, da fliegen dann die Ölmultis ein und was weiß ich. Und dann wird dann mehr über Trump und Cyberkriegsführung und Putin geredet. In der Zeit ging es wirklich noch um, auch in den Diskussionen primär, um Impact, Nachhaltigkeit, Human Migration, der Verlust von Biodiversity Loss. Was kann man dagegen tun? Education, Gleichberechtigung, all diese ganzen, Diversity, Equity, Inclusion. Das waren dann noch Themen, die ernst genommen worden sind. Es gab dann auch beim World Economic Forum vielleicht so 2 Klassen, die Top-Manager. Mhm. Da muss man schauen, wie authentisch war das, dass die Themen auch aufgegriffen nach vorne gebracht haben. Und die Ebene drunter. Das waren eigentlich alles Leute, mit denen ich so zu tun hatte, die echt vom Impact getrieben waren. Ja? Was Positives für die Welt. Und wir haben die ganzen Kipppunkte auf der Erde und mit Human Migration, das muss man auch sagen, wir haben jetzt hier gewählt und AfD und diese Sachen, ist viel Migration. Aber leider muss man sagen, das ist erst der Anfang. Was jetzt alles noch auf uns zukommt, da muss man ganz anders vorgehen, die Probleme beseitigen, Menschlichkeit und so. Ja. Also das war damals noch Zeit, wo viel Impact sag mal, im Vordergrund stand. Interessanterweise gab es eine Arbeitsgruppe, die hat sich mit dem Batteriepass beschäftigt. Mhm. Das parken wir mal, da kommen wir gleich mal drauf zu. Ich habe dann aber, sagen wir, nachdem ich bei RWE war und InnoGy, Spherity gegründet, das ist meine jetzige Company.
Ja.
Der Name Spherity ist inspiriert vom World Economic Forum, weil das World Economic Forum hatte damals so 2-3 Themen. Die erste war die vierte industrielle Revolution. Und da sagt das World Economic Forum, es gibt ganz viel Veränderungen, die neuen Technologien, die vielen Probleme, der Klimawandel, diese Sachen. Und das sind alles Probleme, die kann man nur im Ökosystem lösen. Mhm. Und die haben damals die vierte industrielle Revolution aufgrund der Ökosystemkomponente definiert als Bridging the Spheres, also die Sphären zu verknüpfen, mhm, überbrücken. Die digitale Sphäre, die physische Sphäre und die biologische Sphäre, mhm, und das in verschiedenen Ökosystemen. Und um das sicher zu machen, effizient zu machen, braucht man auch digitale Identität. Daher kommt der Name meiner Firma, das ist die Kombination aus Sphäre und Identität, Spherity, und dann haben wir Spherity gegründet und das treibe ich jetzt voran, genau.
Ja, und wie viele Jahre waren das, bis du Gründer geworden bist, wo du so, sage ich mal, durch die Mega-Unternehmen, sage ich mal, gereist bist und da gelernt hast?
Ja, von 1999 mhm, bis 2017, 18 Jahre.
Ja.
Und das war wirklich auch, sag mal, in dem Sinne eine Reise, mhm, weil man muss ja dann überlegen, Konzernstrukturen und so. Das war halt so nicht immer mein Ding, muss man sagen. Und deswegen habe ich mich auch dann gefreut, dann den Schritt zu machen in die Selbstständigkeit.
Ja, ja. Und da, ich meine, wer jetzt die ersten paar Minuten zugehört hat, ich stelle trotzdem die Frage nach der Motivation und was dich antreibt. Aber was natürlich ganz, ganz spannend ist, du redest ganz viel von Impact. Ja, was bedeutet Impact für dich ganz persönlich?
Also für mich ganz persönlich, mhm, sag mal, das geht ja eigentlich auf die Frage des Sinn des Lebens, mhm, ja. Und seitdem ich da meinen Physikonkel getroffen hatte, ganz mhm, am Anfang, wollte ich irgendwas machen, was einen positiven Einfluss hat und worauf ich persönlich stolz sein kann.
Ja. Ja.
Jetzt nicht, um mich im Narzissmus zu ergeben oder sonst was, sondern wo ich für mich sage, den Frieden habe, am Ende des Tages mhm, hat es einen Sinn gemacht, was ich getan habe. Ja. Und bisher habe ich das noch nicht so wirklich erreicht. Mhm. Deswegen freue ich mich eigentlich jetzt mehr an der Selbstständigkeit, das auszuleben. Und wir kümmern uns primär um das Thema, wo kann die Technologie, die wir nutzen, einen positiven Einfluss haben.
Ja.
Wir gehen bestimmt gleich mal auf Beispiele ein.
Ja, genau. Das lass uns doch einfach direkt loslegen. Also was ich auch verstanden habe in unseren vielen Gesprächen, Internet und Digitalisierung spielt auch irgendwie eine Rolle bei dem, was ihr jetzt macht. Und das mag ich sagen, du bist mit deinem Team sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Deshalb, was ist euer Motiv? Was macht euch so erfolgreich? Und lass uns auch direkt über Internet und Digitalisierung sprechen, denn das ist und bleibt in aller Munde da draußen.
Ja, wir können kurz auf die Geschichte des Internets eingehen. Mhm. Das wurde ja dann irgendwie mal erfunden und da haben sich ein paar Wissenschaftler Daten hin und her geschickt. Und dann wurde ein Protokoll erfunden, was wir heute alle kennen, HTTP. Mhm. Wenn wir im Browser das eingeben, das kennen wir alle. Und sagen wir, damals war schon das Problem, ich weiß gar nicht, wann es war, 80er Jahre, irgendwie so Anfang der 80er Jahre, mhm, schätze ich mal. Aber damals war es schon das Problem, die Daten wurden unverschlüsselt verschickt.
Ja.
Und der nächste Schritt ist, das ist natürlich nicht gut, wenn jeder mitlesen kann, dass man anfängt, den Datenverkehr zu verschlüsseln. Deswegen haben wir heute, wenn wir mit der Bank kommunizieren, machen wir nicht http mhm, /sparkasse.de, sagen wir https/sparkasse.de. Mhm. Und das S ist ganz wichtig, weil jetzt plötzlich der Datenstrom verschlüsselt. Ich kann mir irgendwie sicher sein, dass ich mit einem Server kommuniziere, der zur Domäne der Sparkassen gehört. Da kann ich das Online-Banking sicher machen. Das war ein riesen Meilenstein. Das war auch nicht einfach. Weil wenn du jetzt anfängst, deine Daten zu verschlüsseln, jetzt haben wir den Martin noch hier, mhm, dann schickst du Tanja die Daten an den Martin. Das ist ein ganz toller Kollege, der hier die ganze Technik mhm, macht und so weiter hilft. Also du schickst die Daten, dass du einen Podcast mhm, machen willst, an den Martin. Und jetzt hat der Martin aber einen anderen Verschlüsselungsalgorithmus, kann ihn nicht lesen, mhm, kann ihn nicht entschlüsseln.
Mhm.
Das heißt, das ist ein Problem der Interoperabilität. Ja? Mhm. Wenn du von A nach B was schickst, muss interoperabel sein. Um das Problem der Interoperabilität zu lösen, brauchst du einen Konsens. Ja? Dass, wie du das machst, Tanja, Verschlüsselung, mhm, wie Martin das macht, ihr müsst euch einig sein, ihr macht das nach denselben Algorithmen. Und das hat man dann erreicht um das Jahr 2000, dass man dann das standardisiert hat und HTTPS und Online-Banking eingeführt hat, dass man das sicher macht, dass man keine unsicheren kryptografischen Algorithmen nimmt, sondern sehr sichere, dass keiner mithören kann, das angreift und. Es hat eine gewisse Zeit lang gedauert. Jetzt habe ich aber nur verschlüsselt. Der nächste Schritt, der seit Anbeginn des Internets noch nicht gelöst ist, also noch nicht, sagen wir, im großen Maßstab und dass jeder es nutzen kann, ist das Thema, dass ich auch digital unterschreiben kann. Da gibt es zwar hier und da, sagen wir, ein paar zarte Pflänzchen, die haben vielleicht auch, sagen wir, mehr oder weniger, teilweise auch größere Adoption, also finden Anwendung, aber im Maßstab, dass der Standard ist in der Kommunikation im Internet, ist es noch nicht so mit den digitalen Unterschriften. Die brauche ich aber, weil ich möchte mich ja ausweisen. Und das ist vielleicht so ein Bild aus dem Jahr 1993. Das kann man vielleicht in die Notes ja dran machen. Das ist von irgendwie so einer New Yorker Zeitschrift. Und da sieht man dann einen Hund vom Computer. Ja? So, und auf der anderen Seite ist ein Mensch, der denkt, er spricht halt mit dem Eigentümer des Computers. Und unten drunter steht: Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Also wer ist auf der anderen Seite des Internets? Ja. Ja? Ja. Ist es der Mensch? Ist es ein anderer Mensch, der sich da hinsetzt, der Identitätsdiebstahl begeht und sich einfach ausgibt als jemand? Und dieses Problem ist unfassbar groß, wird von Tag zu Tag größer. Mit Generative AI, mit der Cyberkriegsführung und. Also wir kriegen das eigentlich kaum mit, wie groß das Problem ist, weil vieles unter der Oberfläche im Augenblick noch ist. Und um das Problem der digitalen Identität zu lösen, 1993 in der Zeitung, sehr populär, im selben Jahr gab es das sogenannte Cyberpunk-Manifest. Ja, da denkt man an Punker, ja, irgendwie einer mit gefärbten roten Haaren. Das waren auch, sag mal, Freidenker und so, die das am Anfang geprägt haben, 1993. Und dieses Manifest ist wirklich brillant geschrieben. Kann man auch in die Shownotes reinmachen, sicherlich, oder? Den Link zum Manifest.
Ja, klar.
Und es ist wirklich brillant geschrieben, weil das ist so vielleicht anderthalb DIN A4 Seiten. Und die haben damals das Problem beschrieben, Identität, Privatsphäre, was die Probleme sind, wenn man das nicht löst, gerade Privatsphäre. Und die meisten von uns normalerweise im Alltag, wenn man es nicht professionell beschäftigt, denken die, ach, das ist nicht so schlimm, ich habe nichts zu verbergen. Das ist aber schon sehr schlimm, wenn man sich konsequent. Ich poste ja auch mein Essen bei Facebook und mache sonst, also jetzt nicht, sag mal, denken, vielleicht manche Leute, die es machen, da findet man viel Essen auf Facebook und so. Aber das ist dann trotzdem schon ein schwieriges Problem. Ich war mal mit demjenigen, der das HTTPS-Protokoll mit erfunden und vorangetrieben hat, der Christopher Allen. Ich denke mal, das ist jetzt so vielleicht zwischen 60 und 70, schon alter Haudegen und Veteran. Den habe ich mal in Holland getroffen. Und der das eigentlich ganz interessant verdeutlicht. Wenn er in Holland war, hat er immer eine Gedenkstätte besucht in Holland. Weil was macht man als Nazi? Als Nazi, wenn Holland einmarschiert, dann im Zweiten Weltkrieg, dann geht man zu den öffentlichen Registern. In öffentlichen Registern steht drin, welche Menschen es gibt, wo die wohnen, welche Religionszugehörigkeit die haben. Und wenn dann solche Sachen passieren, weiß man dann, gut, Religionszugehörigkeit, Juden, gehe ich zu dem Register. Und da gab es dann halt sehr, sehr mutige Menschen in Holland. Deswegen gibt es auch diese Gedenkstätte. Die waren vor den Nazis bei den Registern, haben die Daten rausgeholt, vernichtet.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Mhm. Aber man sieht, und jetzt die Probleme, die immer weiter hochkommen, Schutz der Privatsphäre, ist schon ein wichtiges Gut.
Ja.
Nicht nur, weil mein Geld bei der Bank geklaut wird oder ich falsche Telefonanrufe bekomme oder sonst was. Also das darf man nicht unterschätzen. Und in der Industrie, wo wir arbeiten, gibt es auch immer, sag mal, das Sprichwort: Sag mal, da wurde mal ein alter, ich glaube, CIA-Chef gefragt oder NSA-Chef und der hat gesagt, da geht es nur um Metadaten. Ja? Wir töten auf Basis von Metadaten Menschen. Wir wissen gar nicht, ob das der Terrorist ist oder der Mensch. Wir korrelieren da Metadaten, Verbindungsdaten, wer hat wann wen angerufen, wo sind die, könnte der Mensch sein und dann wird dann angegriffen. Also selbst Metadaten darf man nicht unterschätzen, das ist ein Problem. Und in dem Cyberpunk-Manifesto stand damals schon drin, Privatsphäre, autonomes Transaktionssysteme, dass das ein wichtiges Gut ist. Und man sieht es ja jetzt in den USA, wenn Elon Musk da reinkommt, da werden die Daten genommen, da wird geguckt, wer macht was, wer wird die rausgeschmissen und. Und das sind halt die Anfänge von dem, wo ich eben in Holland drüber gesprochen hatte. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen, das Thema Privatsphäre und Cybersecurity und so weiter. Sache nochmal, das darf man auch nicht unterschätzen. Viele Kommunikation ist webbasiert.
Ja.
Wir haben jetzt Smart Cities, autonomes Fahren und alle möglichen anderen, alles webbasiert. Und wenn man sich noch die Ukraine anschaut, da wird Cyberkriegsführung gemacht, ja. Und mit Cyberkriegsführung kann man den ganzen Internetverkehr kaputt machen, ja, manipulieren, einbrechen und Dinge einschalten, ausschalten, was man auch immer will, ja. Und sagen wir mal, das ist auch bei uns in der Gesellschaft nicht verstanden, wie vulnerabel wir sind im Sinne von Cyberkriegsführung. Nicht, dass da ein paar Mafia-Leute rumlaufen, sondern dass da man nennt es Nation Threat Actors. Die großen Länder, ja, ob es jetzt westliche Länder wie USA sind, ob es asiatische Länder sind oder der Russe, meinetwegen Nordkorea oder Iran, die haben ganze Cyberarmeen und die können sehr viel Schaden anrichten. Ja. Und da muss man natürlich ein bisschen was gegen tun. Das stand im Cyber-Manifesto und wir lösen aber ganz konkrete Probleme dann in der Industrie, müssen wir gleich nochmal ansprechen.
Und das, ich meine, alles, was du da erzählst, das hört sich an wie ein Krimi. Also das ich sitze jetzt hier und denke so, das hat ja schon erhebliche Auswirkungen auf uns auch gesellschaftlich, wenn wir über diese dezentrale Identität sprechen. Wollen wir da einfach nochmal, ich sag mal, für uns Laien drüber reden und draufschauen? Was hat das für Auswirkungen für uns? Du hast es gerade ein bisschen angeteasert, aber was würdest du ganz konkret als Experte, der sich Tag und Nacht damit beschäftigt, mit deinem Team, sage ich mal, normalen Verbrauchern aktuell empfehlen? Wie fangen wir an, damit sinnvoll umzugehen?
Ja gut, das brauche ich gar nicht zu empfehlen. Das FBI empfiehlt ja schon selber, ja. Keine E-Mail, keine normalen Messenger-Dienste. Mhm. Es gibt ein paar Messenger-Dienste, wo man sagen kann, die sind vielleicht besser, wie Signal oder sowas. Ja. Mhm. Kein Facebook, da muss man mich nicht fragen. Ja. Mhm. Sagen wir selber beschäftigen uns weniger mit den Problemen der menschlichen Identität. Weil da gibt es ganz viele, die das machen. Das ist ein riesig schwieriges Problem, das zu lösen. Mhm. Und wir machen mehr Unternehmensidentität, Industrie 4.0, ja, die Sachen und Nachvollziehbarkeit von Wertschöpfungsketten. Da beschäftigen wir uns drauf. Ansonsten gucken, was das FBI schreibt, wirklich den ganzen Kram nicht benutzen. Da meine ich jetzt nicht aus dem digitalen Leben aussteigen, aber das zumindest dosieren, bewusster machen, nicht alles teilen. Und ein Beispiel für die Zuhörer, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland, wird ja immer Vorratsdatenspeicherung von Nummern diskutiert. Dann kommt die FDP und sagt, oh mein Gott, Telekom darf das nicht wegen Privatsphäre und so weiter. So, nee, genau, wegen Freiheit. Was der normale Nutzer macht, und ich glaube, da macht sich kaum einer, sag mal, Gedanken drüber, viele Nutzer authentifizieren sich ja gegenüber einem Online-Dienst mit Google oder mit Facebook. Mhm. Das heißt, jede Anfrage, wenn ich mich wieder neu authentifiziere, läuft ja zu Google hin. Ja? Das heißt, Google ist eigentlich ein Riesen, ja, wie soll ich sagen, die Riesenkrake. Mhm. Nicht nur wegen den Suchanfragen, die Authentifizierungsdienste. Ich muss mich einloggen bei irgendeiner Webseite, Schuhe zu kaufen, das mache ich mal mit Google. Oder wie auch immer, das kriegt Google ja mit. Ja. Das heißt, die können mich ja schon dann korrelieren, wann nutze ich welchen Service. Und das muss man jetzt als Verbraucher halt dann bewusst sein, was will oder nicht. Ja. So, aber vielleicht aufs FBI hören, selber gucken.
Ja.
Und Signal ist eine ganz gute Messenger-App, die das dann, sagen wir, besser verschlüsselt und ein paar andere Vorteile hat. Wenn man Social Media macht, Twitter ist natürlich jetzt auch problematisch, was dann die sogenannte Free Speech betrifft, kann jeder alles machen, ja, es sei denn, es geht um Umweltschutz, das wird natürlich dann doch zensiert bei Twitter. Da gibt es auch eine Alternative zu, die heißt Blue Sky, die ist auch dezentral aufgesetzt, kann ich auch den Leuten nochmal, sag mal, ans Herz legen, das sich mal anzuschauen, gibt es auch Alternativen, ja. Aber wie gesagt, wir kümmern uns mehr um diese Unternehmen, kommen wir gleich nochmal zu.
Genau, dann lass uns da bleiben, also wie viele Menschen seid ihr in deinem Unternehmen?
Das sind knapp 30 Leute.
30 Leute und ihr agiert weltweit?
Genau, also wir agieren weltweit. Also wir haben nicht so das Problem, das Talente zu finden, weil wir konzentrieren uns auf den positiven Einfluss, den, man würde es auf Englisch sagen, den Impact, ja, positiven Impact. Und sagen wir, das mein Team, das ist wunderbar, auch so zu arbeiten, die sind alle Impact-getrieben. Ja. Die wollen was verbessern. Die wollen das entweder technisch verbessern, das Problem im Internet von, was weiß ich noch, aus den 80er Jahren endlich lösen. Die einen wollen es technisch machen, die anderen wollen halt Wertschöpfungsketten nachhaltiger machen, Produkte sicherer machen, Industrie 4.0 besser machen. Das ist ja auch alles irgendwo ein Impact. Ja. Dann haben wir die 30 Leute. Und das Problem ist ja auch ein globales Problem. Und wir haben halt, sag mal, Kunden in Neuseeland, in USA, wir haben auch, sag mal, machen ein bisschen was mit Unternehmen in China, in Japan, in Europa, in England und ja, so überall so. Ja. Das macht auch Spaß. Es sind immer zwar ganz, ganz kleine zärtliche Pflänzchen. Mhm. Und ein paar von denen müssen jetzt mal wachsen. Ja? Ja. Also gucken natürlich auch drauf, wie Pflanzen gut pflegen. Mhm. Kundenbeziehungen und das auch, sagen wir, dass man irgendwo einen Mehrwert hat und den Impact auch noch, dass der Impact auch irgendwo greifbar ist. Mhm. Ja? Und dann wachsen diese Pflanzen auch. Ja.
Und wenn wir, ich mag mit dir eigentlich nur über Impact jetzt reden. Also ich liebe es. Wenn wir genau dieses, du sagst es ja gerade, euer Team verbindet das Wort Impact und ihr alle wollt an Impact arbeiten. Für mich ist natürlich ganz interessant, definiert ihr gemeinsame Ziele im Team, was für euch Impact ist? Gibst du die vor? Welche Ziele verfolgst du, wenn es um Impact geht?
Ja, die Sache ist ja die, wir sind relativ frühphasig im Markt mit immer noch. Mhm. Also Internet wurde erfunden als Venture Capitalist, als Investor würde ich sagen, ist immer noch ein bisschen frühphasig, muss man aufpassen. Ja. Mhm. Das heißt, wir agieren eigentlich wie Trüffelschweine. Mhm. Wir können nicht sagen, hey, wir machen das eine. Mhm. Wenn wir das nämlich machen würden, wird vielleicht in dieser Mini-Nische, so würde man normal so ein Unternehmen aufbauen. Mhm. Ja. Also ein Technologie-Venture, man geht auf eine Nische, versucht da ein Problem zu lösen, wächst in der Nische und versucht dann in die Breite zu gehen. Ja. Jetzt ist es noch ein bisschen unklar, in welcher Nische man auch dass dieses Wachstum erzielen kann, die Breite. Das heißt, wir arbeiten da wirklich als Trüffelschweine. Wir gucken halt, wo sind die progressiven Unternehmen, die es authentisch ernst meinen. Und auch die Ökosysteme, weil ich hatte eben angedeutet, man muss den Konsens finden. Mhm. Also wir können unsere Leistungen seltenst einem Unternehmen verkaufen, dass sie einen Nutzen davon haben. Mhm. Wir müssen es immer einer kritischen, minimalen Masse von Unternehmen verkaufen, dass die das nutzen. Und dass dann diese Netzwerkeffekte entstehen. Ja? Mhm. Also es müssen kleine Netzwerkeffekte in einer Nische entstehen, weil dann ist der Vorteil, sonst verkaufen dem einen Unternehmen das, die verschlüsseln nach A, das andere nach B, verstehen sie immer noch nicht. Ja? Wir haben jetzt aber auch im Sinne von Unternehmens-Venture-Entwicklung Lösungen gefunden, dass wir es doch einem verkaufen können und da schon Nutzen entsteht. Das ist auch ein schweres kaufmännisches Problem, was man lösen muss, um überhaupt nach vorne kommen zu können. Wie auch immer. Aber wir haben die Nischen, wir sind ja wie Trüffelschweine unterwegs und das kann im Prinzip der CO2-Fußabdruck sein, das kann Arbeitssicherheit sein, das kann Cybersecurity sein, das können auch Prozesskostenreduzierung sein. Wir gucken zum Beispiel an den Know-Your-Customer-Prozess bei Banken für Unternehmenskunden. Und das ist interessant, weil man möchte ja eigentlich wissen, dass eine unschuldige GmbH, jetzt mache ich 2 Jahre später wieder ein Geschäft mit der und jetzt könnte in 2 Jahren der Russe reingekommen sein. Mhm. Das ist problematisch. Das darf man nicht unterschätzen. Das passiert. Ich gebe mal ein Beispiel, was passiert, wenn man nicht darauf achtet. Wir haben eine Landesbank. Die haben ein sehr, sehr großes amerikanisches Unternehmen als Kunden und die haben halt einen Rechenzentrumstandort in Deutschland gehabt. Plötzlich waren die Russen in der Immobilie drin. Mhm. Die mussten das Rechenzentrum umziehen lassen.
Krass,
ja. Ja. Jetzt mal abgesehen von Geldwäsche und diesen Sachen, ist in Deutschland ja auch ein Riesenthema. Mhm. Da sind wir in Deutschland auch führend, Technologie, Prozesse, Regulation, auch Geldwäsche zu bekämpfen. Trotzdem ist es immer noch ein Thema. Und natürlich, diese Prozesse zu verbessern, dass man Geldwäsche bekämpft und die ganzen Sanktionsdurchsetzungsgesetze möglich macht und. Das ist auch eine Nische. Ja. Mhm. Und da arbeiten wir aber immer auch mit Partnern dran, also unsere Strategie, die Nische zu finden und den Partner, weil natürlich ein kleines Unternehmen kann in der Nische erstmal auch nicht so, braucht man den Partner, mit dem man zusammen die kritische Masse hat und auch den Impact liefert. Ja. Ja. Also auf Frage zu antworten, kann gar nicht vorgegeben werden. Mhm. Wir suchen die Nischen im Team, priorisieren dann und gehen dann im Prinzip dann da rein, wenn wir sehen, da ist ein minimales, wir nennen das Minimum Viable Ecosystem, ja, also ein minimal funktionsfähiges Ecosystem, wo auch ein Nutzen entstehen kann.
Ja. Und wenn du das so berichtest, jetzt bist du der Gründer und ja auch der Geschäftsführer deines Teams. Und das stelle ich mir ja schon auf der einen Seite sehr motivierend und auf der anderen Seite auch sehr herausfordernd vor, mit so vielen kreativen Geistern, die auch, ich sag mal, so eine hohe Wertekultur mitbringen, wenn ihr an Impact arbeitet, zu arbeiten. Was heißt für dich ganz persönlich Leadership? Wie definierst du das?
Na, sag mal, ich hatte mal mit einem Israeli zusammengearbeitet, der auch aus der Cryptography- und Security-Szene kam. Das fand ich ganz interessant. Der hat, den Begriff Humility verwendet. Mhm. Ja, man braucht Humility, im Englisch halt, ja, man braucht Humility. Man muss sich erstmal nachschlagen, was er damit meint. Mhm. Ja, weil so ein englisches Wort, das benutzt man nicht jeden Tag, das heißt Demut auf Deutsch. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Also man braucht diesen Demut vor der Aufgabe. Ja, wenn man sagt, oh mein Gott, ich kann das jetzt, ich weiß alles besser und das ist die Technologie, muss ich A mit B verbinden und so weiter. Das funktioniert schon mal nicht. Mhm. Weil die Aufgabe ist erstmal viel größer, als man ursprünglich annimmt. Ja. Mhm. Man muss mit einer gewissen Naivität da reingehen, es passiert ja gar nichts. Aber diese Demut ist erstmal wichtig vor der Aufgabe und vor der Herausforderung und vor dem, sag mal, vor dem Team und diese Sachen. Und ich versuche immer, das, was ich bei Accenture gelernt habe, diese Leadership-Prinzipien anzuwenden. Das waren 3 Stück. Das damals, die haben es jetzt wahrscheinlich nochmal geändert, heißen jetzt anders, aber das eine ist People Development, Mitarbeiterführung. Ja. Das andere war Business Operator, gucken, dass man Prozesse besser macht und schlanker und schneller wird. Und das andere ist Value Creator, Werte zu schaffen, ja, für seine Kunden, für seine Partner und sich selber. Also da war schon der Gedanke. Das Interessante ist, damals bei Accenture, da wurde gesagt, das allererste, by the way, Leader heißt es nichts mit Manager zu tun und mit Vorstand und mittleres Management. Jeder ist ein Leader. Ja. Selbst der Werkstudent, der kommt. Und von dem erwarten wir auch, diese 3 Prinzipien anzuwenden. Also People Development, Business Operator, Value Creator, weil auch der Werkstudent kann ja Wissen weitergeben. Ja? Und wenn er ein bisschen Wissen weitergibt einem anderen Kollegen, dann hat er in dem Sinne schon Leadership gezeigt. Ja?
Ja.
Es hat nichts mit Mitarbeitern, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter habe ich unter mir, sondern es kann auch der Werkstudent, kann auch positiv in dem Unternehmen was bewegen, im Sinne von People Development, Wissen weitergeben, jemand anderen helfen, so irgendwelche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Wissensbasis größer wird, aus der Diversität was entsteht und so weiter. Genauso gut kann der Werkstudent auch hingehen und Prozess verbessern. Den kann ich auch einfallen, oh, das was zu verbessern oder hier ist schneller, effizienter, warum brauchen wir das? Und das erwartet man ja auch, das Selbstbewusstsein und die Motivation und den Mut, Dinge anzugehen, anzusprechen. Also Business Operator ist auch der Werkstudent und Value Creator auch. Der kann ja auch eine Idee haben. Oh, hier hab ich mal was über den Markt gelesen. Ja? Vielleicht ist das was für euch oder eine neue Technologie. Oder ich kenne jemanden, der auch aus dieser Nische kommt. Ich stelle dich mal vor. Ein neuer Kunde, wie auch immer. Ja? Also in dem Sinne ist das, sag mal, das versuchen wir umzusetzen. Das Wort versuchen hört sich jetzt erstmal nicht so mega selbstbewusst an, aber das ist dann auch, sag mal, aus der Demut geschuldet. Man kriegt das ja gar nicht perfekt hin, aber auch diesen Erkenntnis muss man haben, dass man sich ja selber weiterentwickelt und, sag mal, diese Sachen verinnerlicht, verbessert und so weiter.
Ja, ja. Ich mag den Begriff Demut vor der Aufgabe. Können wir da noch mal reingehen? Also was bedeutet das konkret für dich?
Also das ist sehr interessant, als ich mich damals noch bei RWE und Innogy mit dem Thema digitale Identität beschäftigt habe. Da war ich ja Physiker. Da dachte ich so, das ist ein interessantes Thema, es ist bestimmt schon gelöst. Dann habe ich gesehen, ist noch nicht gelöst, habe ich gesehen, beschäftigen sich ja Hunderte, Abertausende von anderen Unternehmen schon mit. Die müssen das ja lösen. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema. Versuche natürlich eine Nische zu finden, wo nicht jetzt die Abertausende auch noch darum machen, das ist ja alles so, ist dann viel zu, das führt dann auch zu nichts. Und da finden wir auch die Nischen. Und das auch Interessante ist eigentlich, dass wir jeden Tag noch was Neues lernen, was noch zu lösen ist. Seit 2017. Großartig. Jeden Tag was Neues lernen. Und auch Demut, dass man nicht fertig ist. Es gibt halt Wettbewerber, die haben dann 2019 zugeschrieben, wir sind fertig. Wir haben hier die beste Lösung, Technologie ist da, nutzt die doch. Ihr seid ja doof, dass ihr nicht nutzt. Ja? Da fehlt halt die Demut. Ja?
Ja.
Ja. Also, und das macht auf der einen Seite sehr viel Spaß, sag mal, meinem Team auch, immer wieder was Neues zu lernen und so, ob es technisch ist, ob es neue Regulation ist, neue Industrien, wir haben immer wieder mit neuen Industrien zu tun, neue Kunden, aber das ist dann auch Teil dieser, ja, der Demut, das ist immer wieder das Neue, man ist nicht fertig. Jetzt natürlich die Frage, wenn man nicht fertig ist, wie kann man dann ein Produkt machen, weil wir sind ja kein Forschungsunternehmen, wir wollen ja, sag mal, auch Produkte an den Markt bringen, die Impact haben und da kommt halt wirklich viel, sag mal, Insights dann dahin, wie kann ich den Markt finden, die Kunden, das Produkt, das heute schon Mehrwert schafft.
Ja.
Ohne die Komplexität, ohne die Abhängigkeiten, wo wenige einen Vorteil haben, Das ist anti-deutsch. Ja. Mhm. Deutsch wäre, oh, ich kann es noch komplexer machen und dieses und jenes. Mhm. Und wir sagen unseren Partnern, ob es Wettbewerber, Partner, Kunden sind, wir sagen denen immer, wir haben ein paar Erfolgsfaktoren. Der wichtigste ist, es muss simpel sein. Mhm. Und wenn du denkst, du hast einen simplen Anwendungsfall, dann sei dir sicher, es ist noch nicht simpel genug.
Ja. Ja.
Und den zu finden, ja, und wenn der auch noch, sagen wir mal, einen Mehrwert generiert, das ist die Trüffelschwein, ja, sagen wir mal, Mentalität, die, ja, wir in den Tag legen, um das zu finden und dann entsprechend da zu agieren.
Wow, ich danke dir sehr für diese Ausführungen. Aber wenn ich dich schon mal hier habe, dann haben wir ja, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, am letzten Wochenende hat Deutschland gewählt. Wir haben mit uns beiden zwei Mittelständler hier sitzen. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt Kunden in der Industrie, im Mittelstand. Also das ist sehr vielseitig. Was glaubst du, ist aktuell die größte Herausforderung für die Industrie und den Mittelstand in diesem Land? Und wie würdest du es angehen?
Gut, man kann das nicht so verallgemeinern. Mhm. Ja. Aber sagen wir mal so, wenn wir mit Menschen dann sprechen, mhm, und die auch nach vorne gehen wollen, ist teilweise, ja, Unsicherheit. Mhm. Ich glaube, das Thema Unsicherheit. Ja. Mhm. Kann ich das jetzt entscheiden? Ist es der richtige Zeitpunkt? Bringt das einen Mehrwert? Habe ich die Power, dann, sag mal, die kritische Masse zu generieren? Ich glaube, das Thema Entscheiden unter Unsicherheit ist wichtig. Jetzt kann man sagen, oh, es gibt zu viel Regulierung und dieses und jenes. Das ist nochmal eine andere sehr interessante Frage, weil, die parken wir mal, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, das Entscheiden unter Unsicherheit, dann gibt es ja, sag mal, den Begriff wie eine VUCO-World, irgendwie, wir haben Volatility, Uncertainty und dann noch zwei andere Buchstaben. Ja. Aber das ist ganz interessant, das ist aus dem anglischen Raum geprägt, aber das Entscheiden unter Unsicherheit. Und es gibt ein paar, die machen das exzellent. Die haben dann teilweise fast eine chinesische Mentalität. Mhm. Die sagen, hey, wir haben die Ressourcen, wir ziehen es durch, wir haben die Resilienz, wir ziehen es jetzt durch, wir wissen, es kommt. Wir wissen noch nicht genau wann, aber wir haben die Resilienz, das voll durchzuziehen. Mhm. Und dann sind wir erfolgreich. So machen es häufig auch die Chinesen. Und ich glaube, man braucht jetzt diesen, sag mal, diesen Spirit, der ja ungewöhnlich ist. Man kann nicht den Hebel umlegen und dann zack. Also wenn man mit Venture Capital Leuten spricht, die brauchen den Cola-Automaten. Mhm. Ja. Die brauchen den mathematischen Beweis, dass das Produkt fertig ist. Mhm. Und das ist nur noch eine Frage des Vertriebes ist. Du schmeißt oben 1 Euro rein, baust mehr Vertrieb auf, hast dann so ein Top-Line-Wachstum und es kommen 5 Euro raus. Ja? Mhm. So, wenn man das findet, dann macht man das ein bisschen, verkauft, macht dann einen Exit und so weiter. Und das ist aber jetzt hier nicht so der Fall. Ja? Deswegen müssen wir wie die Trüffelschweine und so weiter agieren, brauchen die Resilienz, um das voll durchzuziehen. Und das ist im Augenblick eher undeutsch, untypisch. Mhm. Das hat uns mal ausgezeichnet, entscheiden unter Unsicherheit und das auch noch durchzuziehen, das finde ich eine Herausforderung an sich jetzt im System Deutschland.
Ja. Wow, das ist eine Erklärung. So, Punkt. Super. So, jetzt mag ich natürlich auch, wenn ich dich hier habe, Carsten, fragen, was sind denn deine ganz, ganz, ganz persönlichen nächsten Schritte, Pläne, Ziele? Was steht an mit deiner Firma für dich selbst? Ich könnte dir Stunden zuhören und ich habe auch noch 23 Fragen hier bei mir auf dem Zettel stehen. Aber das mögen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer gerne, mal den Menschen Carsten Stöcker noch besser kennenlernen. Hast du persönliche Ziele bei dem, sag ich mal, sehr umfangreichen Programm, was du uns jetzt schon geschildert hast?
Also mein persönliches Ziel ist erstmal, dass wir am Ende des Tages mit unserer Firma wirklich auch Impact liefern. Ja, ja. Das ist das Hauptziel.
Ja.
Das zweite Ziel ist natürlich Familie. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, dass denen gut geht.
Ja.
Die sind sehr unterschiedlich. Die brauchen dann auch unterschiedliche Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich sag mal, das zweite Ziel, dass Familie, Frau, beiden Kindern gut geht. Und wir dann einfach das Leben so nehmen, wie es ist und dann auch Freude daran haben.
Ja.
Ja, also das Vermitteln von Freude, das ist dann für nochmal wichtig. Ja.
Ja. Ja. Und was sind die nächsten Schritte? Habt ihr im Team nächste Schritte? Also haltet ihr viele Vorträge? Wie tragt ihr, wie erfahren die Menschen, dass es euch gibt und dass ihr so sinnvolle, sage ich mal, auch ja Forschungsarbeit für uns alle tätigt?
Ja, das ist natürlich eigentlich eine Frage nach dem Marketing. Ja. Man kann Marketing in verschiedene Dimensionen aufspalten. Erstmal ist eins Relationship Marketing. Also Beziehungen aufbauen zu Leuten, die was Ähnliches machen, die ähnliche Ziele haben. Und das machen wir viel über Relationship Marketing, über Netzwerke. Mhm. Ich würde sagen, wir gehören zu dem am besten vernetztesten Technologieunternehmen in unsere Domäne.
Okay.
Wir müssen auch sagen, dass in Deutschland haben wir, es gibt's auch, profitieren wir davon, dass es viele Großprojekte gibt, ja? Also Förderprojekte, wo wir immer mit dem Who's Who der deutschen Industrie zusammenarbeiten. Mhm. Und ja, das, da haben wir natürlich unsere Netzwerke, die wir dann machen. Das sind Relationship-Sache im Sinne von Vertrauen, Kompetenz aufbauen und so weiter. Ist immer ein Pre-Invest, ja, weil da kann man nicht sofort dann da reinverkaufen. Aber das ist für uns die letzten 7 Jahre sehr, sehr wichtig gewesen, Relationship-Marketing, Relationship-Building zu machen, Vertrauen, Kompetenz und so weiter. Mhm. Das zahlt sich jetzt auch aus. Das nächste ist natürlich, was wir so nennen, Content-Marketing oder Thought Leadership. Weil am Ende des Tages passieren immer solche Wellen. Ja? Manche Leute nennen es dann Hype-Wellen. Bei Gartner gibt es so ein, wie nennt es eigentlich Gartner? Den Hype, Hype-Cycle? Ich glaube, nennen es Hype. Gartner ist so eine Market-Analyse-Firma und nennen das Hype-Cycle. Und wenn so eine Welle gerade ist, in dem aufsteigenden Ast, wenn man da mit Marketing reingeht, ohne Marketing-Budgets, wie auch immer, die Themen sind interessant, die sind gerade angesagt. Wenn man dann mit gutem Content da reingeht, dann kriegt man immer Aufmerksamkeit.
Ja. Ja.
Also ich kann ein Beispiel geben, das Thema Identität für Unternehmen, das wird jetzt auch so langsam gelöst und wir haben auch tolle Partner, aber jetzt gab es gerade von der EU, gab es nochmal einen European Competitive Compass und da wurde unser Thema drin angesprochen.
Schön.
Mit einem neuen Wort. Mhm. Die haben ein neues Wort erfunden, was ich vorher, oder vielleicht gab es das vorher schon, ich kannte es nicht, ja. Und die haben das neue Wort erfunden, das hieß dann früher immer die EUDI-Brieftasche, die European Digital Identity Brieftasche, also EUDI Wallet oder EUDI Wallet für Organisationen. Das ist schon fast ein Zungenbrecher und so, weil es einfach kein richtiges Wort gab. Ja. So, jetzt hat die Europäische Kommission, die spricht jetzt von European Business Wallet. Ja. Und das ist jetzt eigentlich so eine Normierung des Wortes. Das haben wir natürlich direkt aufgegriffen, Content Leadership produziert, haben es dann in unsere Kanäle reingespielt. Okay. Dann kriegt man sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, wenn man mit substanziellen Content da reingeht. Und das ist im Prinzip, das zahlt jetzt in den nächsten Wochen aus. Die Leute dann wissen, wir machen das. Die haben es jetzt mit dem Wort verbunden. Mhm. Und sag mal, diese Verbindung schafft man nur in dem aufsteigenden Hype-Cycle, dass man so große Reichweite hat mit relativ wenig Aufwand. Weil der Aufwand ist, sagen wir mal, sein Wissen zu nutzen, Artikel zu schreiben, den über die sozialen Medien auszuspielen, wo dann die Leute drin sind, die das interessiert, haben wir die Aufmerksamkeit, Leute verbinden uns mit diesem Wort und das zahlt sich jetzt in den nächsten, sagen wir, in den nächsten Wochen, Monaten aus, so machen wir das, genau.
Wow. Ja, wow, viel Arbeit. Und ich glaube, du hältst aber auch viele Vorträge, ne? Oder reist du gar nicht mehr so viel? Geht das mittlerweile alles digital? Oder musst du schon noch viel selbst durchblutet irgendwo hinreisen, um dann auf den großen Bühnen von Impact zu reden?
Ja, so groß sind die Bühnen nicht. Weil wenn die Bühne zu groß ist, dann ist das, sag mal, verwässert das. Ja? Hast du alles Mögliche da. Ja? Also so vom Veterinär bis zum Kunststoffmanager oder sowas. Ja. Das bringt dann ja auch nichts. Also wir gehen halt dann dahin, wo die Nischen sind und so weiter. Das machen auch einige meiner Kollegen, die machen das gerne und gut und so. Das teilen wir uns auf. Aber das ist in der Tat ein bisschen weniger geworden, weil viel online ist. Und da reiche ich dann auch, weiß nicht, 100 Leute, 50 Leute, 30 Leute. Und da ist dann meistens immer einer dabei, der wieder auf einen zurückkommt, der sich das merkt, der vielleicht auch 3 Monate später in die Ecke kommt. Aber da können wir das, sagen wir, über diese Online-Sachen muss man weniger reisen. Es gehört aber auch dazu, zu den Top-Events fahren wir hin, die es da so gibt, um die Leute nochmal zu treffen. So als Team teilen wir uns das schön auf, dass nicht jeder immer nur reist oder so. Ich glaube, wir haben auch nicht so die Leute im Team. Es gibt ja den Menschen, der gerne immer reist auf Achse ist. Berlin, München, Brüssel und was weiß ich, Portugal oder so. Das teilen wir uns im Team so auf, dass jeder mal so ein bisschen rumkommt, so wie er es mag, familiär oder auch anders mag. Manche Leute reisen nicht so gern, aber da haben wir eine gute Balance und haben trotzdem eine ganz gute Reichweite.
Großartig. Ah, der Martin zeigt schon auf die Uhr, aber wir lassen uns überhaupt gar nicht stören. Wir machen einfach weiter.
Er hat seine verschlüsselte Kommunikation noch nicht entschlüsselt.
Ja, die haben nur wir beide, ne? Ja, genau, ja, das ist so, ja. Aber ich glaube, mit einem Podcast ist das hier auch nicht getan, bei dieser Vielseitigkeit dieser Themen. Und ich habe dich gefragt, was als nächstes ansteht. Kannst du sagen, was einer der größten Meilensteine in eurer Arbeit war in den letzten Jahren?
Ja, gut. Sag mal, einer war in den USA. In den USA haben wir ein sogenanntes Vertrauensmodell entwickelt, weil wenn ich Identität mache, muss ich es nach bestimmten Ansprüchen, Anforderungen machen, weil ansonsten kannst, wenn du, Tanja, mit mir kommunizierst im Internet und du weißt nicht, auf welchen Standards, nach welcher Qualität die Kommunikation ist, müsstest du ja nicht unbedingt vertrauen, dass ich bin. Ja? Dafür brauchen wir ein Vertrauensmodell. Das haben wir in den USA entwickelt und die FDA, das ist hochspannend. In Deutschland werden Forschungsgelder ausgekippt. Ja. Das Problem ist, da sind immer meistens nicht die Ministerien dabei. Ja. Das heißt, die Industrie entwickelt was, weiß aber nicht, ob das dann so richtig gesetzeskonform ist, ob das Ministerium das so will und so weiter. In den USA ist anders, zero Forschungsgelder, komplett industriefinanziert. Die FDA hat aber, Food and Drug Administration, die hat eine Public-Private-Partnership gemacht mit der Industrie. Und im Rahmen dieser Public-Private-Partnership wurden dann, Blueprints entwickelt. Und da hat die FDA gesagt, super, den Blueprint, wenn ihr das so macht, erfüllt ihr alle gesetzlichen Anforderungen, pipapo. Und dann hat die Industrie auch Planungssicherheit. Ja? Und das haben wir in den USA erreicht, dass wir so ein Vertrauensmodell vorgeschlagen haben. Und das Vertrauensmodell wurde dann von der FDA Public-Private Partnership endorsed. Ja. Das ist in den USA auch immer noch einmalig, muss man sagen. Das ist ein Riesenmeilenstein. Und der andere Meilenstein, also wir haben tolle Partner. Einen Partner will ich hervorheben, den kennen vielleicht viele. Und die meisten Leute wissen gar nicht, was dahinter steckt. Weil wir kennen ja den Begriff Hidden Champions in der Industrie. Und wir haben in Deutschland auch Hidden Digitalisierungs-Champions. Und einer ist der Bundesanzeiger Verlag. Und das ist deswegen für viele sicherlich ein bisschen Neuland, weil sie kriegen ja Briefe vom Bundesanzeiger Verlag. Ja? Und denken, der ist analog, das ist aber voll digital. Also das ist extrem spannend, wie massiv der Digitale ist, wie er sich in Europa beteiligt auch, Register zu digitalisieren, Unternehmensregister, Transparenzregister, Bundesanzeiger, Publikationsregister und diese Sachen. Und wir haben eine Partnerschaft mit dem, um aus den Registern digitale Identitätsmerkmale für Unternehmen zu vererben, um beispielsweise die Bankprozesse KYC zu verbessern, aber dann auch die Basis zu schaffen, wenn das European Digital Identity Wallet, das European Business Wallet kommt, dass man dann die Infrastruktur hat. Ja. Und das darf man, das ist wirklich sehr, kann ich jedem, vielleicht machen wir da noch was dazu oder sowas. Das ist extrem spannend. Auf der einen Seite schickt er Briefe, weil es gesetzlich dazu verpflichtet. Auf der anderen Seite hochdigital. Und das ist für uns einer der Top-Meilensteine, da diese Partnerschaft zu haben und als Basis für die Digitalisierung in Deutschland, Industrie 4.0 und Co. Weil das hat ja auch nicht jeder.
Ja. Danke, dass du das mit uns teilst. Eigentlich stelle ich zum Schluss ja immer die Frage, was meine Gäste sich so für die Zukunft wünschen. Bei dir würde ich eine Ausnahme machen, weil ich hätte total gerne deine ganz persönliche Definition von Erfolg.
Ja, meine Definition von Erfolg ist wirklich, diesen positiven Einfluss zu haben und am Ende des Tages was geschaffen zu haben, weil ich baue ja leider keine Brücken, da fährt man dann drüber, hat das geschaffen. Sondern es ist ja digital und so, dann Einfluss auf CO2-Reduzierung und andere Sachen, wo ich am Ende des Tages stolz drauf bin. Ja. Das habe ich bisher in meinem Leben noch nicht erreicht, aber das treibt mich enorm an, wo ich dann für mich sagen kann, oh, da freue ich mich, aber kann ich stolz sein, dass ich da einen positiven Impact geleistet habe und dann den Sinn meines Lebens erreicht zu haben.
Und ich finde es hochspannend, denn ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Du redest seit 45 Minuten in einer Fachlichkeit und in einer Tiefe mit uns über Themen, wo die meisten noch nie was drüber gehört haben. Und es ist so unglaublich wertvoll, das aber mal anzuteasern oder die ersten Impulse dazu zu bekommen. Und gleichzeitig sitze ich hier und denke so, wow, Carsten, hör nicht auf zu reden. Und gleichzeitig sagst du bei der Definition von Erfolg, ich habe das noch gar nicht erreicht, dann sitze ich hier und denke so, wow, was ist hier los? Das, also wenn er nicht, wer dann? Und ist das nicht auch ein Erfolgsgeheimnis und diese Demut, von der du eben gesprochen hast, dass du immer denkst, da muss es noch was geben?
Ja, das ist genau, das ist die Demut vor der Aufgabe. Ja. Ja. Das ist wirklich positiver Impact. Ja. Ist, weil ansonsten hast du immer diese, sag mal, Greenwashing, ja. Fake News, das ja. ist alles so. Oder ja. man freut sich, dass man hier wieder irgendwo ein neues Pricing-Modell gemacht
ja.
hat.
Ja. Ja. Ja.
Auf das Pricing-Modell kann man vielleicht noch eingehen, Martin. Ja. 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 Weil wir kennen ja all die Fluglinien, die haben ja die tollen Pricing-Modelle, es wird dann immer teurer und man denkt, ach mein Gott, warum so? Ja. Da gibt es ja Pricing-Berater. Dann, ja. gibt's, dann wird dann in anderen Industrien überführt. Und das ja. ist mal ganz stolz, weil es auch Pricing-Modelle macht, um noch mehr aus den Kunden ja. rauszuholen ja. und so weiter. Das halte ich jetzt nicht für besonders ja. impactful. Mhm. Ja? Also so, ich will jetzt ja nicht auf die Pricing-Modell-Berater dann zu sehr darauf yeah. eingehen, aber nee, das soll halt irgendwas sein, wo es einen positiven Impact gibt, wo die Menschheit was von hat. Yeah. Ja? Und da ist dann auch viel Demut von verbunden, weil wenn man das authentisch und ehrlich und nachhaltig umgesetzt haben will, da braucht man viel Demut.
Ja. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, wir sind bei über 50 Minuten, irre, ne? Das fühlt sich an wie 10 Minuten, unser Podcast heute. Lieber Carsten, ich habe noch so viele Fragen. Ich überlege, ob wir uns nicht einfach nochmal treffen. Und zwar, wenn das ganze Thema sich noch weiterentwickelt hat. Darüber reden wir aber im Anschluss an unserem Podcast. Denn da sind so viele interessante Themen, wo ich einfach auch sage, das muss die Menschheit erfahren. Und deshalb an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und natürlich hast du das letzte Wort. Gibt es noch einen Impuls, wo du sagst, das muss noch mitgegeben werden?
Ja, ich würde sagen, keine Zeit verlieren. Mhm. Ja. Weil letzten Endes, wir haben jetzt wieder Zeit gekauft in den USA, den Klimawandel erstmal nichts zu tun. Ja. Mhm. Wir haben jetzt gerade wieder andere Sachen, wo man sagt, ach, die Wirtschaft ist so wichtig, lass das zurückschrauben und dies und jenes, es wird schon gehen. Und wir haben da eigentlich keine Zeit zu verlieren. Mhm. Jeder Tag zählt. Ja.
Ja.
Und jeder kann zum positiven Impact beitragen. Ansonsten sieht es düster aus.
Ja. Ja. Ja, was für ein schönes Abschlusswort. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und für mich war das ein Fest, dass du heute da warst. Tausend Dank, lieber Carsten.
Ja, prima, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, in deiner Show zu sein,
Tanja. Dankeschön, vielen Dank. Ihr Lieben, zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss und ja, bleibt im Fokus und damit erfolgreich. Eure Tanja.